Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, ein nicht ganz einfacher Predigtext und ich habe doch hin und her überlegt, ob ich ihn für heute Morgen auswählen sollte, denn dieser Text ist in manchen Kreisen sehr umstritten. Manche wenden ihn sehr gesetzlich an, was dazu führt, dass es dann eine männerdominierte Gemeindeleitung gibt und Frauen nichts zu melden haben. Oder dass es in der Gemeindeleitung nur Menschen gibt, die verheiratet sein müssen. Trotzdem die Auswahl dieses Predigtextes aus der revidierten Elberfelder Übersetzung, die relativ wortgetreu ist, ein wenig konservativ, aber klar in den Aussagen. Ich denke, das passt auch gut zum Gesamtcharakter des ersten Timotheusbriefs, der auch ein wenig konservativ ist, aber klar in seinen Aussagen. Manchmal wird dieser Text überschrieben mit Ämterliste. Damit tun wir uns als Papisten natürlich schwer. Wir sprechen eher von Diensten. Das Amt als solches, diesen Begriff, da haben wir Mühe mit. Es ist ein Tugendkatalog, der uns hier vorgestellt wird, mit ganz vielen wertvollen Tugenden für bestimmte Leute und Funktionsträger. Ich habe diesen Text ausgewählt im Rückblick auf die Freizeit und die Entdeckung der geistlichen Gaben, aber auch im Ausblick auf die Wahlen zur Berufung in die Gemeindeleitung. Das bildet also heute einen Schnittpunkt hier zwischen dem, was gewesen ist und was weiterwirkt und das, was unmittelbar auch ansteht durch die Wahlen und Berufungen. Die Predigt hat 4 Teile. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Der Aufseherdienst, ein schönes Werk, ist die Frage. Ich habe das griechische Wort für Aufseherdienst daneben geschrieben. Episkopä heißt das. Da steckt auch das Wort Episkopos drin. Dem werden wir gleich begegnen als dem Aufseher oder dem Bischof. Episkopä heißt, dass jemand die Übersicht hat. Da kennt jemand die Gemeinde, hat einen Blick für die gesamte Bandbreite einer Gemeinde und ist nicht jemand, der irgendwo kontrollierend oben sitzt, sondern schaut, was geschieht, was verändert sich, was bewegt sich beim Einzelnen und in der Gemeinde als Ganze. Bevor wir die einzelnen Aussagen des ersten Timotheusbriefs betrachten, ein paar Vorbemerkungen. Die Aufzählung im ersten Timotheusbrief lässt einiges vermissen, was wir beim Gabentest festgestellt haben. Zum Beispiel Weisheit, Vollmacht, Engagement oder starke Bekenntnisse, Glaubensgrundlagen. Stattdessen ganz viel Ethik, manchmal Moral, aber viele wichtige Aussagen für den Dienst in einer Gemeindeleitung. Aber wie ist das mit den Gaben? Ich denke, jeder ist begabt. Voraussetzung für jeden Christen ist, jeder ist begabt. Denn es gibt ja nicht nur einen Brief im Neuen Testament. Paulus hat eine ganze Bandbreite von Aussagen zu Diensten und Funktionen gemacht. Und es gibt eine Definition für Gaben. Eine geistliche Gabe, kann man sagen, ist eine besondere Fähigkeit, die Gott nach seiner Gnade jedem Glied am Leib Christi gibt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden muss. Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die Gott nach seiner Gnade jedem Glied am Leib Christi gibt und die zum Aufbau der Gemeinde eingesetzt werden muss. So könnte man das auf den Punkt bringen, was in den Briefen des Neuen Testaments rund um Dienst und Funktion formuliert ist im Kontext einer Gemeinde. Wer den Aufseherdienst, die Episkopä, begehrt, der begehrt ein schönes Werk. Kann man das, ein schönes Werk, begehren? Tja, muss man das anstreben? Hat man dadurch mehr Ehre in einer Gemeinde, mehr Ansehen, steht mehr vorn? Das kann durchaus sein. Aber interessant, das Wort, was hier beschrieben wird im griechischen Text, meint, das schließt das Moment des Ehrgeizes aus. Also wer ehrgeizig ist und von dort her in eine Gemeindeleitung hinein möchte, ist dort verkehrt. Das ist nicht gemeint an dieser Stelle. Sondern es geht um ein Handeln, das einen Zweck verfolgt. Dass man also nicht ziel- und zwecklos bereit ist, in einer Gemeindeleitung mitzuarbeiten. Aber dieser Zweck ist auch definiert und beschrieben. Es geht um den Aufbau der Gemeinde. Dort soll es eingesetzt werden. Schauen wir mal weiter. Der Aufseherdienst, ein schönes Werk. Wie ist das mit den Gaben und der Berufung? Wie hängen eigentlich Gaben und Berufung zusammen? Ist das nicht das Gleiche? Wieso unterscheidet man da? Gibt es da vielleicht doch Verbindungen oder Unterschiede? Manchmal hat man ja den Eindruck, dass mancher denkt, hat Gott besondere Freude daran, uns zu Aufgaben zu berufen, die überhaupt nicht unseren Gaben entsprechen? Hat Gott besondere Freude daran, uns zu Aufgaben zu berufen, die überhaupt nicht unseren Gaben entsprechen? Das heißt, man quält sich dann und tut sich schwer, Miteinander und auch in der einzelnen Aufgabe. Ich glaube, dass Gott das nicht will. Es gibt daher einige Kriterien für Menschen in Leitungsverantwortung. Wohlgemerkt, einige Kriterien. Wer auf der Gemeindefreizeit es miterlebt hat, und ich möchte auch einladen, das im Juli mitzuerleben, diese drei Farben deiner Gaben mal herauszufinden, da waren 30 Gaben im Blick. Das ist eine ganze Menge. Und das Spannende dabei ist, dass jemand, der durchaus in Leitungsverantwortung lange Jahre gestanden hat, ist oder steht oder auch bereit ist, Leitungsverantwortung weiterhin zu übernehmen, eine ganze Menge Gaben in sich vereint. Also, es gibt einige Kriterien für Menschen in Leitungsverantwortung, aber es gibt mehrere Gaben, die nötig sind, um solch eine Aufgabe gut ausfüllen zu können. Also, es gibt ideale Kombinationen sogar für einen leitenden Dienst. Die Gabe der Leitung, wenn sie irgendwo aufscheint, genügt allein nicht. Andererseits kann man sagen, ohne die Gabe der Leitung wirst du in jeder, gemeint ist jede Gruppe, wirst du in jeder Leitungsverantwortung Schwierigkeiten bekommen. Das wird sich dann auch erkennen lassen. Wir schauen weiter. Der Aufseherdienst, ein schönes Werk. Welche Gabenkombination hast du eigentlich? Es gibt ja Kombinationen. So verschieden wir Christen sind, so unterschiedlich sind auch die Gaben, die Gott seiner Gemeinde und jedem Einzelnen gibt. Und es ist wunderbar, dass Gott verschiedene Christen so unterschiedlich begabt hat. Niemand hat daher den Grund, stolz zu sein auf seine bestimmte Gabenkombination. Es ist gut, sie zu kennen und sich auch darauf verlassen zu können. Aber ist kein Grund, stolz darauf zu sein, denn jeder ist dringend auf die Gaben der anderen angewiesen, die die eigenen Gaben ja ergänzen. Und es hat auch niemand Grund, neidisch auf die Gaben des anderen zu sein, denn Gott wird uns nur für die Gaben verantwortlich machen, die er uns auch gegeben hat. Das Spannende in diesem Prozess, in dem wir auf der Gemeindefreizeit standen und hoffentlich auch miteinander weiterhin stehen werden, ist ja, dass wir für uns selbst etwas erkennen, was für Gaben Gott uns geschenkt hat, dass wir das einander mitteilen und auch von den anderen eine Rückmeldung bekommen, wie sie das wahrnehmen. Das hilft uns, ehrlich uns selbst gegenüber zu sein und auch von anderen ehrlich etwas zu hören und einander dann auch wahrzunehmen und zu ergänzen. Aber wie ist das mit der Verantwortung am Schluss? Ich glaube, im leitenden Dienst, das geht aus anderen Bibelstellen hervor, tragen Menschen hohe Verantwortung, sowohl vor Gott als auch vor sich selbst, als auch gegenüber einer Gemeinde und auch in der Öffentlichkeit. Das ist also eine Funktion, die nicht zu unterschätzen ist. Wir schauen noch mal weiter. Welche Gabenkombination hast du? Nicht jeder kann jede Gabe haben. Und auch die persönliche Wunschgabe, die ich vielleicht habe, die ich mir wünsche, die ich gerne hätte, sie wird mir nicht unbedingt verliehen. An der Stelle ist es wichtig, ehrlich zu sein gegenüber sich selbst und zu sagen, okay, diese Gaben hat Gott mir geschenkt und diese Gaben hat Gott jemand anderem gegeben. So könnte man glatt sagen, jede Gabe, von der ich weiß, dass ich sie nicht habe, ist ein Grund zum Feiern. Das klingt natürlich erstmal schräg. Wieso ist das ein Grund zum Feiern, wenn ich von Gaben weiß, dass ich sie nicht habe? Es liegt daran, dass Gott mir damit zeigt, dass ich diesen Bereich nicht zum Schwerpunkt meines Dienstes machen soll, wenn ich nicht als völlig frustrierter Mensch irgendwo enden will. Also wenn ich an meinen Gaben, die Gott mir gibt, völlig vorbei arbeite. Aber es ist gut zu wissen, dass jemand anders diese Gaben hat. Es fällt natürlich schwer, sich selbst dann vielleicht auch dienen zu lassen mit der Gabe, die ein anderer hat, aber es ist so wichtig, weil Gott diese Gaben verleiht und gibt. Und wer von uns möchte als frustrierter Mensch enden, wenn er nach Gaben strebt, die er vielleicht gar nicht hat, oder dass er Dinge macht in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, die dem Schwerpunkt des Dienstes nicht entsprechen. Im zweiten Teil schauen wir uns nochmal den Text an aus dem ersten Timotheusbrief. Was finden wir da? Da finden wir erstmal was über den Aufseher. Da ist der Episkopos, das ist der, der so die Übersicht hat. Man kann das auch als Bischof übersetzen. Bischof. Gemeint ist damit nicht irgendein Landesbischof oder ein großer Bischof in den großen Kirchen, sondern damals hat man sehr klein gedacht. Damals war ein Bischof, ein Aufseher, jemand, der in einer Ortsgemeinde tätig war. Das heißt, die Bischöfe von der Bibel her gehören ganz normal in einer Ortsgemeinde. Sie gehören nicht in einen großen Überbau. Sie haben vor Ort ihre Funktion in ihrer Gemeinde und arbeiten auch mit anderen zusammen. Zum Beispiel mit den Diakonen oder im 1. Timotheusbrief sogar mit dem Witwenamt. Das ist eine besondere Tätigkeit, die es dort gibt. Also, Bischof, bleib an deinem Ort. Aufseher, bleib in deiner Gemeinde. Dazu ein Tugendkatalog. Der soll untadelig sein. Das heißt so viel wie unantastbar und tadellos. Mann einer Frau. Das ist die Frage, wie man betont, ob man sagt Mann einer Frau oder Mann einer Frau. Damals gab es nämlich offensichtlich Menschen in Gemeinden, die mehrere Frauen hatten. Die also mehrere Frauen hatten in ihrer Familie, mit denen sie verheiratet waren. Hier steht das Zahlwort 1. Nicht mehr als eine Frau, bitte. Nüchtern, in der Sache klar, besonnen, verständig, sittsam, ehrbar. Da steht im griechischen Wort, steht da Kosmios. Das hat was mit dem Kosmos zu tun. Das heißt, das ist eine Wahrnehmung dieser Welt, in der ich stehe. Und mich da auch zu benehmen und einzuordnen und umzusehen weiß. Gastfrei steht dort auch. Da steht im Griechischen Philoxenos. Das ist jemand, der die Fremden liebt. Philoxenos. Philein heißt lieben, Xenos, das ist der Fremde. Offensichtlich braucht man in diesen Funktionen und Tätigkeiten eine Liebe für Fremde. Weil mancher Fremde bringt Veränderung oder manchem Fremden muss ich mich stellen, weil das so ganz anders ist als das, was ich kenne. Das macht zunächst erstmal Angst, aber es hilft doch, Dinge auch zu verändern. Fremde lieben, lehrfähig sein, das heißt lehren können und auch belehrbar sein, beides gehört zusammen. Das ist ein Teil eines Modells einer Gemeindeleitung mit einer bestimmten Situation übrigens. Das, was hier steht, ist kein Gesetz für die MOGA, das ist auch wichtig zu sehen. Also dieser Text ist nicht dazu da, jetzt für uns als Gesetz zu dienen, sondern ich möchte einladen, das, was dahinter steht, zu entdecken, was wichtig ist grundsätzlich für Gemeindeleitung und Dienste. Denn selbst Paulus macht vielfältige Aussagen. Wer seine Briefe liest, aufmerksam, interessant sind auch gerade die Grußlisten am Schluss. Da gibt es ganz spannende Leute, die ganz wichtige Aufgaben wahrnehmen, quer durch alle Geschlechter und gesellschaftlichen Schichten. Aber hier werden gute Voraussetzungen für einen leitenden Dienst genannt. Hier in diesem Fall für den Episkopos, also einer, der die Übersicht hat, der Bischof einer Ortsgemeinde. Da gibt es noch mehr zu sehen über den und zu sagen. Der Tugendkatalog geht nämlich noch weiter. Kein Trinker. Gemeint ist jemand, der nicht zu Kontrollverlust neigt oder der kein Suchtverhalten zeigt und hat. Kein Schläger, also nicht jemand, der streitsüchtig ist. Hier steht im griechischen Wort das Wort Plektes. Das ist so das kleine Plättchen, was der Christoph benutzt, wenn er Gitarre spielt. Da kommt das her, dieses Plektrum, der Plektes, der Schläger. Einer, der streitsüchtig ist, der Sachen zum Schwingen bringt und auch richtig für Lautstärke sorgt. Auch wenn manches dabei in Verstimmung gerät. Milde ist auch wichtig. Freundlich und nachsichtig sein. Nicht streitsüchtig, ohne Streitsucht. Amachos, das ist etwas so für die Machos unter uns. Nicht geldliebend sein, also nicht geizig, nicht geldgierig, also keine finanziellen Interessen vorwiegend verfolgen. Und dann dem Haus gut vorstehen. Das ist einer, der sich schützend vor etwas stellt. Das ist der, der vorsteht, im Griechischen ist einer, der sich schützend vor etwas stellt, in erster Reihe steht und auch die meisten Schläge abbekommen kann, wenn es um Konflikte geht. Aber einer, der sich schützend vor etwas Größeres stellt, also auch im Interesse der Gemeinde an der Stelle handelt und vielleicht eigene Interessen mal zurückstellt. Das steckt auch dahinter. Dann geht es auch um die Familie, um die Kinder, um Ehrbarkeit und Unterordnung. Ehrbarkeit ist Menschen, die in meinem Hause wohnen, mit denen ich zusammen bin, ob das meine Kinder sind oder mein Partner ist, mit Würde begegnen. Denn es gibt ja Situationen, wo man in leitender Verantwortung ist, eine Menge Stress hat und der Stress entlädt sich meistens zu Hause. Da, wo man seine liebsten Menschen hat, die müssen am meisten abbekommen, weil die am meisten auch ertragen. Und was die Unterordnung betrifft und die Regeln, es ist gut, wenn bestimmte Regeln auch vereinbart sind. In einem Haus, wie man miteinander umgeht, wo es Grenzen gibt, aber auch die nötige Weite. Nicht ein Neubekehrter wird hier genannt. Jemand, der neu gepflanzt ist, der in einer Gemeinde aufwächst oder auch der wieder neu gewachsen ist, wo etwas Neues entsteht. Damit die Kraft, die mich geraubt wird, damit das, was er neu entdeckt hat in seinem Leben mit Gott und in der Gemeinde, wirklich sich entfalten kann. Dass das wirklich sich entfalten kann und nicht überfordert wird an dieser Stelle. Wir haben ja in der Wahlordnung dieser Gemeinde das auch formuliert, dass wir empfehlen, dass jemand mindestens 2 Jahre in dieser Gemeinde aktiv erkennbar leben sollte und dann als Kandidatin oder Kandidat auch in Frage kommt. Ich denke, das gehört zusammen. Ein gutes Zeugnis wird auch erwähnt, also ein guter Ruf in der Öffentlichkeit von denen, die draußen. Das sind ja eine ganze Menge Kriterien, die hier genannt werden. Viele Seiten eines Menschen, geradezu ein Idealbild. Wer kann das erfüllen? Und trotzdem, denke ich, ist die Richtung wichtig. Und zu schauen, wer kann das in sich vereinen oder wer bemüht sich darum, so zu leben. Wir schauen ja oft auf die negativen Seiten. Auf das, was ein Mensch nicht kann und kritisieren das dann. Vielleicht kompensieren wir damit auch eigene Schwächen. Sehen wir auch die positiven Seiten? Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass ein Mensch all diese Kriterien in sich perfekt erfüllen kann. Es wird nicht gelingen. Aber es ist wichtig, auch Vorbilder zu haben oder auch Idealbilder zu haben, an denen man sich orientiert. Ähnliches gilt auch für die Diakone, die Diener. Hier steht das Wort Diakonoi von Diakonos. Die werden auch erwähnt. Diakone. Die arbeiten mit den Episkopen, also mit den Bischöfen, zusammen. Interessant ist, dass sie ähnliche Kriterien haben. Manches wiederholt sich. Man denkt, wieso muss das schon wieder erwähnt werden? Haben die nicht andere Qualifikationen, andere Aufgaben? Müssen die nicht weniger heilig sein? Oder weniger perfekt? Interessant ist, dass hier keine Abstufung stattfindet, sondern man es nebeneinander stehen lässt. Ich glaube, dass hier der größere Teamgedanke zwischen den Aufsehern und den Diakonen im Blick ist, dass man hier keine Hierarchie einführen will, auch wenn das später im Rahmen der Kirchengeschichte zu einem hierarchischen System geworden ist und auch als Begründung dient. Die Diakone, ehrbar sein, also charakterlich geeignet. Nicht doppelzüngig. Hier steht nicht Dialogos, also dialogfähig, sondern Dialogos, zweizüngig. Ich rede mal so oder mal so, je nachdem, wer mir gerade zuhört. Das ist also eine politische Begabung, kann es sein, aber an dieser Stelle soll es so nicht benutzt werden. Nicht Dialogos, nicht mal so reden oder mal so, das kann nicht sein. Nicht viel im Wein ergeben. Möglicherweise hatten die dort ein Alkoholproblem. In dieser Gemeinde. Hier geht es wieder um Kontrollverlust und Suchtverhalten. Nicht dreckigem Gewinn nachgehen, gewinnsüchtig sein. Schon wieder, das haben wir doch bei den Aufsehern auch schon mal gehört. Offensichtlich hatten da Leute Probleme mit ihrem Geld. Offensichtlich haben sie Geld als Teil ihres Lebens ausgegrenzt und der Herrschaft Gottes entzogen. Ich glaube, wer Christ ist und sein Leben Jesus Christus anvertraut und ihm die ganze Herrschaft über das Leben gibt, da gehört das Geld uneingeschränkt dazu. Das äußert sich dann im Zehnten oder in anderen Diensten. Also hier nicht gewinnsüchtig sein. Und jetzt fällt mir was auf. Auf einmal wird vom Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen gesprochen. Das klingt sehr fromm. Das fällt so richtig raus aus diesen anderen Listen. Aber vielleicht geht es darum, an dieser Stelle zu zeigen, dass das, was mich von Gott her innerlich berührt, wenn Gott mein Leben prägt und anspricht, dass ich an dieser Stelle mal innehalte, mir dessen bewusst werde, dieses Geheimnis des Glaubens in mir trage und das auch zulasse, dass Gott das zur Wirksamkeit bringt. Das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen heißt, ich habe ein Bewusstsein dafür, dass Gott mein Leben prägt. Und Gott soll das auch zur Wirkung bringen an dieser Stelle. Dann geht es wieder weiter. Leute sollen zuerst erprobt werden, erst prüfen, dann dienen, könnte man sagen. Weil es gut ist, bestimmte Dinge vorher auszuprobieren, bevor man eine Leitungsverantwortung übernimmt. Und wieder das Untadelige, unbescholten sein an dieser Stelle. Dann geht es weiter. Auf einmal ist von den Frauen die Rede. Es gibt Übersetzungen, die sagen, das sind die Frauen der Diakone. Es kann also nur Männer geben, die Diakone sind. Ich bin da nicht so sicher. Hier werden die Frauen nicht extra den Diakonen angehängt, sondern die haben einen eigenen Status. Es wird auch nicht von den Frauen der Diakone geredet. Man könnte also sagen, es sind weibliche Diakone, Diakoninnen, die hier genannt werden. Das macht sich auch daran deutlich, dass ähnliche Kriterien hier uns begegnen wie bei den Bischöfen und Diakonen. ehrbar sein, siehe oben. Oder nicht verleumderisch. Wir hatten vorhin das Wort dilogos, zweizüngig, und hier diabolos, diabolos, also etwas durcheinander bringen, das Diabolische an dieser Stelle. Das ist übrigens nicht nur eine Eigenschaft, die man in bestimmten Kreisen auf ein Geschlecht überträgt und damit gegen dieses Geschlecht argumentiert. Ja, es ist alles, was Dinge durcheinander bringt. Bitte nicht missbrauchen an dieser Stelle. Nüchtern sein, siehe oben, und treu in allem. Das gibt's bei den Aufsehern auch. Also, Frauen, die im Diakonendienst stehen, ganz selbstverständlich. Frauen der Bischöfe werden zum Beispiel nicht extra erwähnt, oben im oberen Teil. Es gibt also Diakoninnen im Dienst ihrer Gemeinde. Das ist kein Streitfall, den man ausfechten muss, sondern eine Selbstverständlichkeit, auch an dieser Stelle im Neuen Testament. Und dann geht's wieder weiter mit den Diakonen. Mann einer Frau, wieder das Zahlwort, so ähnlich wie bei den Bischöfen. Und man soll den Kindern in den eigenen Häusern gut vorstellen, stehen. Auch hier wird von Würde und Regeln gesprochen. Das kennen wir schon von den Bischöfen. Und dann wird das Ganze abgeschlossen, wie es begonnen wird. Dann erwirbt man sich eine schöne Stufe. Da fragt man sich natürlich, welche Leistung zählt, wenn man sich diese schöne Stufe erwirbt als Diakon, Diakonin, als in einer Aufseherfunktion. Man könnte sagen, ein leitender Dienst ist schön und gut, was sehr Positives. Und ich glaube, wer in leitender Verantwortung stand oder steht, weiß, es ist schön. Es ist nicht nur Last. Es ist schön, es macht auch Freude, diese Funktion wahrzunehmen. Und sich auch darüber zu freuen. Ein schöner leitender Dienst, bei aller Mühe. Dazu zählt aber auch eine innere geistliche Haltung. Diese Haltung, schön und gut, ist abhängig davon, was jemand in seinem inneren Leben empfängt. An Gaben und Berufung. Das heißt, das, was ich von Gott empfange, was er in mich hineinlegt, was ich für ihn einsetze, für die Gemeinde. Das ist wichtig. Das kann ich aber nur, wenn ich zwei Dinge beachte. Ich brauche Zuversicht und Zutrauen. Freimütigkeit im Glauben und Mut. Das heißt, ich muss innerlich auch klar sein und gefestigt, dass ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich muss auch Mut haben, Dinge anzusprechen und zu äußern nach außen hin, auch wenn das manchmal mühsam ist. Und interessant ist, dass der Kreis sich hier schließt. Im 1. Timotheusbrief heißt es am Anfang des Kapitels 3, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Und in Vers 13 schließt das Ganze, denn die, welche gut gedient haben oder auch dienen, ist eigentlich etwas, was weitergeht, erwerben sich eine schöne Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben, denn Jesus Christus ist. Wie gehen wir nun damit in der Gemeinde um? Schauen wir uns die Gaben des Dienens und des Leitens an. Es gibt einen Unterschied zwischen Dienen und Helfen, das möchte ich vorweg schicken. Helfen kommt dem Einzelnen zugute. Dienen wirkt sich in einer Gruppe, in einer Institution oder Gemeinde aus. Wer dient, der sieht etwas und tut es auch. Das heißt, jemand, der ein Auge für Dienste hat, die getan werden müssen und sie dann auch selber tut. Gut, dass es Menschen gibt mit der Gabe des Dienens. Jede Gruppe profitiert von Menschen mit dieser Gabe. Das sind ganz wichtige Leute. Und das ist auch schön und gut. Es gibt aber auch Gefahren. Es gibt auch Gefahren für den, der die Gabe des Dienens hat. Drei Dinge sind da im Blick. Wer die Gabe des Dienens hat, steht in der Gefahr, anderen grundsätzlich die Arbeit abzunehmen und sie damit unselbstständig zu machen. Das mache ich jetzt, brauchst du nicht machen. Bis dahin, dass man sagt, ich brauche dich nicht. Umgekehrt kann es passieren, dass jemand, der diese Gabe hat, schamlos ausgenutzt wird. Der macht das, der kann das, kein Problem, ist nicht meins. Und wer dann in dieser Funktion steht, die Gabe des Dienens zu haben, steht auch in der Gefahr, auf andere herabzuschauen, die sich mit dem Dienen schwer tun. Wieso dient der oder die nicht so wie ich? Bis hin zum Vorwurf der Faulheit und Trägheit. Und jetzt hast du die Gabe des Dienens festgestellt. Was jetzt? Ich denke, es ist wichtig, diese Gabe auch aus diesem Prozess heraus, in dem wir stehen, der Gemeindeleitung mitzuteilen. Dass wir gemeinsam nach einem Aufgabengebiet suchen, denn es gibt ganz viele Tätigkeitsbereiche auch für dich. Und wenn nicht sofort eine Antwort kommt, wenn dieser Findungsprozess etwas dauert, sei bitte nicht ungeduldig. Aber diese Gabe ist wichtig in einer Gemeinde. Für uns alle sind sicherlich die Fragen da, welche Aufgaben könnten besser oder zusätzlich ausgeführt werden, wenn Christen die Gabe des Dienens mit der Gabe des Dienens daran beteiligt werden? Oder wie können wir Christen mit der Gabe des Dienens konsequent in praktische Aufgaben einbeziehen? Ich glaube, dass dort manches auch sich verändern wird. Dann noch ein Blick auf die Gabe der Leitung, des Leitens. Da gibt es einen Unterschied zu gesetzlicher Macht. Nachfolge geschieht freiwillig. Das heißt, wie ist das mit der Gabe des Leitens, wenn ich sie erkannt habe oder auch bestätigt bekommen habe? Wie gehe ich damit um? Was machen Menschen dann mit mir? Es gibt einen Unterschied. Es gibt eine natürliche Autorität. Es gibt Menschen, die bekommen Autorität verliehen und üben sie aus, ohne autoritär zu sein. Das heißt, es gibt Menschen, die Jesus nachfolgen oder die auch Menschen in leitenden Dienst vertrauen, etwas Freiwilliges. Setzt natürlich voraus, wer einen leitenden Dienst ausübt, diese Gabe hat, muss selbst Nachfolger Jesu sein und auch Menschen natürlich leiten können. Dabei gibt es vorteilhafte Gabenkombinationen. Wir haben das vorhin in dem Spektrum mal kurz gesehen, welche Kombinationen gut sind. Zum Beispiel haben sehr viele Christen mit der Gabe der Leitung gleichzeitig die Gabe der Organisation. Unorganisiert kann man offensichtlich keinen Leitungsdienst gut tun. Aber auch für Menschen mit leitenden Fähigkeiten und mit der Gabe der Leitung gibt es Gefahren. Eine permanente Gefahr ist sicherlich die geistliche Isolierung. Niemand darf mir in die Karten schauen. Es könnte jemand meine Schwächen entdecken, dass ich vielleicht nicht so perfekt bin, dass ich vielleicht auch Probleme habe. Notwendig daher eine Teamschulung oder auch Seelsorge. Ich glaube, dass Menschen mit der Gabe der Leitung das brauchen. Und ich selber brauche es auch und habe Menschen, mit denen ich über Dinge reden kann, die auch das in diesem Rahmen behalten und lassen und nicht darüber reden, aber die mich auch kennenlernen dürfen. Eine weitere Gefahr sind auch die Versuchungen in der Öffentlichkeit. Wer an exponierter Stelle tätig ist, leitend tätig ist, steht in der Gefahr, auch Dinge zu missbrauchen. Geld oder Sexualität oder Macht. Das sind Dinge, die besonders Leiter angreifen können. Wir merken das aus der Distanz bei großen amerikanischen Fernsehpredigern. Wir merken das aber auch in diesem Land bei Menschen in leitenden Funktionen. Das sind Versuchungen, die da sind, mit denen man auch umgehen lernen muss. Leiter haben auch Schwierigkeiten, Demut zu bewahren. Ich bin Leiter. Ich bin die Leitung. Ich habe das Sagen, du nicht. Gerade Leiter sind zur Demut ermahnt. Ersten Petrusbrief zum Beispiel findet man einige Hinweise darauf. Und nun hast du die Gabe des Leitens. Was jetzt? Ich möchte einladen, die Bibel gründlich zu studieren, Menschen in den Blick zu nehmen, die leitende Funktionen ausgeübt haben und zu entdecken, dass die Gabe der Leitung lediglich eins von vielen Kriterien ist, die die Bibel für geistliche Leiter nennt. Es gibt auch noch andere Kriterien. Und Kombinationen wahrzunehmen. Die Gabe allein, wenn du sie hast, macht noch keinen Leiter. Es kommt auf die Kombination mit anderen Gaben und auch mit anderen Menschen an. Und was großartig ist auch, neue Leiter zu entdecken. Das heißt, geistliche Leiter zu entdecken und zu fördern und Leiter für vielfältige Tätigkeitsbereiche aufzubauen. Ich denke, da haben wir noch einige Möglichkeiten. Vielleicht bis dahin, dass man sich die Frage stellt, machen gute Leiter sich vielleicht in manchen Situationen auch überflüssig, indem sie anderen Leitung anvertrauen und auch wirklich anvertrauen an dieser Stelle. Oder unaufdringlich leiten und anderen etwas zutrauen, sich nicht ständig als Leiter definieren müssen. Ein letzter Gedanke, das sind drei Folien, da geht es um das, was wir jetzt als Gemeinde tun können in dieser Situation. Ich möchte mal blicken auf den guten leitenden Dienst, im Blick auf die Hauptwahl der Ältesten und die Vorwahl der Diakone. Dazu drei ausgewählte Bibelverse. Dieser Vers ist uns schon mal begegnet. Du, Herr Herzenskenner aller, zeige uns, wen du auserwählt hast. Geht es um die nächsten Schritte in diesem Prozess der Wahl. Ich möchte einladen, dass wir miteinander reden, dass wir aber vor allem füreinander beten. Gott kennt jedes Herz. Ich hatte vor einigen Wochen schon mal darauf hingewiesen. Gott kennt das Herz eines jeden Gemeindemitglieds, das beruft und wählt, das die Vorschläge macht, das sein Kreuzer macht. Gott kennt auch jedes Herz von Kandidaten und Kandidatinnen, die vor der Frage stehen, nutze ich diese Situation jetzt als Zäsur, als Einschnitt, um einen Dienst nach einer Zeit zu beenden oder einen Dienst erneut zu beginnen. Kandidaten und Kandidaten zu einer erstmaligen Berufung durch die Wahl oder zu einer erneuten Berufung durch Wahl. Gott kennt jedes Herz, auch der Leute, die in der Gemeindeleitung bleiben, die also jetzt in dem Übergang stehen zwischen dem, was sie in den letzten Jahren erlebt haben im Miteinander und der Unsicherheit, was kommen wird. Gott kennt auch ihr Herz, wo es auch um Zusammenarbeit mit den durch Wahl Berufenen in der Zukunft geht. Also bitte beten. Ein zweites. Auch in der Apostelgeschichte ist Folgendes zu finden. So seht euch nun um nach denen unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit. Ich denke, das ist auch so gemeint. Schaut euch um. Wartet nicht erst bis zum Wahltag und schaut euch dann um, was der Nachbar vielleicht aufschreibt. Schaut euch jetzt um. Nutzt die Zeit, bitte, damit wir eine gute Gemeindeleitung berufen können. Nutzt die Gespräche, nutzt die Kontakte. Ich meine nicht Lobbyarbeit betreiben. Das wissen einige, dass ich das nicht mag. Aber schaut euch um, wo Leute fähig sind, in der zukünftigen Gemeindeleitung mitzuarbeiten. Schaut euch um. Habt einen Blick für Menschen, die einen Blick für die Gemeinde haben. Fragt nach, welche Gabenkombinationen sind im Ältestenkreis bereits vorhanden? Und welche Gabenkombinationen sind erforderlich, um die MOGA in den nächsten Jahren zu leiten? Und wie wirken Menschen zusammen als Team? Das ist auch ganz wichtig, miteinander zu arbeiten. Und nun ein letzter Vers zum Schluss. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Steht unmittelbar in dem Zusammenhang mit dem Vers eben. Ich glaube, es ist wichtig, durchzuhalten im Gebet. Gott wirklich zu nennen, was jeden Einzelnen bewegt und auf Gott zu hören. Und dabei im Wort, also im Evangelium, zu bleiben und zu leben. Was wir nicht vergessen dürfen, wir sind Gemeinde Jesu. Nicht die da sind die Gemeindeleitung. Wir sind Gemeinde Jesu. Und du gehörst dazu. Wofür betest du? Welches Verständnis von Dienst hast du? Natürlich auf Grundlage des Wortes Gottes. Also herzliche Einladung, zu beten, zu fragen und sich zeigen zu lassen, was Gott uns als Gemeinde schenkt. Für einen guten leitenden Dienst, auch für die Zukunft dieser Gemeinde. Amen.